Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Dame da, Dame da. Wollen Sie kochen im Schema?
Okay, Mama. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchieliger Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, ist der Charles hat auch die Puchti da, Ramina. Man nimmt von Chikarme.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Linda und Sarah. Salam Sarah, wie geht's?
Ja, ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich heute auf die Folge.
Ja, ich mich auch, weil wir haben heute wieder jemanden Besonderen. Eigentlich haben wir immer besondere Gäste, aber es ist immer wieder eine schöne Sache, jemanden Neues kennenzulernen. Und heute haben wir Natasha Kelly bei uns. Mit ihr sprechen wir vor allem auch über ihr letztes Buch The Kumeet Afrofuturism 2.0, aber auch über ihr neues Buch, was bald erscheint, und ihre geplante Ausstellung, worüber Natasha uns auf jeden Fall ein paar Dinge erzählen möchte. Salam, Natasha, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo, ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Tolles
Sehr
Projekt,
schön.
was ihr habt.
Danke.
Schön, dass du da bist. Vielleicht für die, die Natascha noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir. Du bist ja selbst, habe ich gelesen, in London geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert. Und ich habe gelesen, du hast auf jeden Fall einen sehr interessanten Lebenslauf. Würde ich gerne ein paar Punkte rausgreifen. Selber bist du ja promovierte Kommunikationssoziologin, Autorin, Kuratorin und Künstlerin. Deine Kunstinstallationen wurden unter anderem am Deutschen Historischen Museum Berlin, dem Deutschen Hygienemuseum Dresden und am Kunstpalast Düsseldorf gezeigt und hast dafür auch eine Dokumentation, die international gefeiert wurde mit Mildes Erwachen. Dein Film, der auf der 10. Berliner Biennale, ist das Biennale 2018, erhalten. Und darum ging es unter anderem deine Installationen, Screenings. Da folgten in der Bundeskunsthalle Bonn, Museum für moderne Kunst, Frankfurt und vieles mehr. Ich glaube, ich könnte endlos viel erzählen. Du hast auf jeden Fall super viel gemacht. Wir möchten auch unter anderem deine eine künftig geplante Ausstellung quatschen, die ja dieses Jahr hoffentlich stattfinden wird, je nach Pandemieverlauf. Ich kann dazu ja noch ein paar Worte sagen. Und basierend auf deinem Buch Sisters and Souls, was 2015 erschienen wurde, wird seit 2016 unter deiner künstlerischen Leitung das Sequentelle Empowerment Theater, May Sisters, zum Gedanken an die afrodeutsche Dichterin May Ayim, inszeniert. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber es klingt super, super spannend.
Ja, My Sisters ist tatsächlich ein Empowerment-Theater, so würde ich das heute beschreiben, was sich wirklich zu einem Empowerment-Theater entwickelt hat. Und ich habe zum 20. Todestag von May Ayim das Buch Sisters and Souls herausgegeben, einfach in Erinnerung an eine afrodeutsche Dichterin, die tatsächlich unsere Community gegründet und geprägt hat, ganz stark. Und ich erinnere mich auch noch, als ich das Buch editiert habe. Es sind ganz viele Spoken Word Texte eingereicht worden. Und Spoken Word ist ja eine Kunstform, die lebt eigentlich von der Bewegung und von der Körpersprache und Performance. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, irgendwie reduziere ich die Kraft dieser Stücke, indem ich das so in so ein zweidimensionales Format bringe, wie ein Buch. Ja. Und habe dann irgendwann gedacht, ja, wenn dann die Buchpremiere ist, werde ich auf jeden Fall das auf die Bühne bringen, also um es wirklich wieder zu leben, zu erwecken. Das habe ich dann auch gemacht. Die Buchpremiere fand am Hau, Hebel am Ufer Theater in Berlin statt und war ein Wahnsinnserfolg. Also es war einfach eine Community-Veranstaltung, wo wir eben über unterschiedliche Kunst- und Ausdrucksformen unsere Geschichten erzählen konnten. Und dann wurde ich eingeladen, das regelmäßig zu machen, wollte es aber nicht mehr an Mais Todestag machen, was im August ist, und habe das dann auf ihren Geburtstag oder verlegt, was dann im Mai ist. Also sie heißt ja Mai, weil sie im Mai geboren ist. Und daraus wurden dann die Mai Sisters. Und
also es ist quasi auch eine Hommage an sie.
Ganz genau. Das ist eine Hommage an sie in Commemoration, in Gedenken an ihr, um ihr Erbe einfach aufrechtzuerhalten. Und seit 2015 läuft es jedes Jahr als Geburtstagsfeier, wenn ihr so wollt.
Mhm. Ah, mega schön, richtig, eine wunderschöne Idee.
Das ist ganz interessant, weil tatsächlich dieses Jahr der zweite Teil von Sisters and Souls erscheinen wird.
Mhm. Oh, okay.
Das wäre jetzt genau, meine nächste Frage gewesen. Ja. Genau, wie es mit aufgrund der Corona-Pandemie wird denn da
genau. Genau, es sollte tatsächlich letztes Jahr erscheinen, weil es ihr 25. Todestag gewesen wäre oder war vielmehr letztes Jahr. Ich meine, war es ja trotzdem trotz Corona. Aber und wir haben uns gefragt, wie sich die Community weiterentwickelt. Dass es eigentlich schön wäre, es in regelmäßigen Abständen zu dokumentieren. Und jetzt sind schon wieder 5 Jahre vergangen. Man sage und staune. Und dieses Jahr kommt Teil 2 von Sisters and Souls. Mit wieder 9 Beiträgen, 9 Ansätzen von ganz anderen, teilweise aus meiner Perspektive sehr jungen Schwestern. Und ich freue mich auch drauf. Ja.
Und ist das jetzt in Deutschland oder sind das deutsche Künstlerinnen? Oder
sind alles Afrodeutsche.
Afrodeutsche.
Afrodeutsche cool. Oder schwarze deutsche Künstlerinnen, ja.
Ja.
Ach cool. Gibt es da schon einen Termin? Also jetzt es soll ja eigentlich im Mai stattfinden, aber wie habt ihr, also macht ihr das zur Not online oder wie kann man sich das vorstellen jetzt aufgrund der Corona?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Da gibt es ganz andere Komplikationen. Da will ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht so viel zu sagen. Das Buch erscheint aber im August. Am 9. August versuchen wir hinzuarbeiten, dass es wirklich zu ihrem Todestag da ist. Also wir sind dran.
Okay. Okay, sehr cool. Dann sind wir sehr gespannt auf jeden Fall.
Es ist in der heißen Phase, wie es so schön heißt.
Ja, also auf jeden Fall gespannt. Und heute toll. Wir hoffen natürlich, dass das auch alles so klappt. Es ist momentan auch super schwer, irgendwas zu planen. Wir müssen einfach hoffen und optimistisch bleiben, dass das alles so funktioniert. Ja, ist ja auch wahnsinnig spannend. Ich bin ja auch auf dich zu sprechen gekommen, oder überhaupt für dieses Thema, weil ich letztes Jahr, ich glaube Oktober, auf einer Ausstellung war. Da ging es auch um Afrofuturismus und da habe ich das erste Mal tatsächlich diesen Begriff überhaupt gehört und bin da auch auf dein Buch gestoßen, was du ja veröffentlicht hattest letztes Jahr. Die Publikation The Comet Afrofuturismus 2.0. Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, ich glaube, es geht bestimmt sehr vielen so, die noch nie was davon gehört haben. Vielleicht kannst du mal erklären, was bedeutet das überhaupt, Afrofuturismus? Was kann man sich darunter vorstellen?
Afrofuturismus, würde ich sagen, ist Ausdruck einer Kunst- und Kulturbewegung. Also das wäre wirklich die Kurzform. Also es ist sowohl Methode als auch Methodologie. Also auf der einen Seite geht es um die Art, sich auszudrücken, und auf der anderen Seite das Vehikel, womit wir uns ausdrücken können. Also es ist zweierlei sozusagen. Und Afrofuturismus ist eigentlich so alt wie die Versklavung selbst. Weil die Grundidee des Afrofuturismus ist ja eigentlich eine politische Idee. Und es geht um die Befreiung von schwarzen Menschen. Mhm. Und versklavte Menschen haben ja ihre Idee von Zukunft war ja die Freiheit.
Ja.
Da haben sie ja alle hingestrebt und dafür gekämpft und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich einige hundert Jahre später weitergekommen. Aber wenn wir uns die aktuellen politischen Situationen ansehen, weltweit, dann würde ich sagen, haben schwarze Menschen noch nicht die vollen Menschenrechte erreicht. Mhm. Ja. Wir haben ja gerade die aktuelle politische Debatte hier in Deutschland zu Rassismus seit letzten Sommer. Und der Schutz vor Diskriminierung und Rassismus ist eigentlich ein Menschenrecht. Also das, was wir hier machen, ist immer noch Menschenrechte zu diskutieren. Und der Afrofuturismus geht im Prinzip so weit zu sagen, inzwischen dürfte es ja klar sein, wogegen wir kämpfen. Aber wofür kämpfen wir eigentlich? Wie sieht tatsächlich diese rassismusfreie Gesellschaft aus? Und es ist im Prinzip ein Motor, um die Imagination jenseits eurozentrischer Strukturen anzuregen. Mhm. Weil die Kritik an dem Eurozentrismus ist eben, dass es auch die Imagination, die Vorstellungskraft und Vorstellungswelt ja eingegrenzt wird durch die Strukturen, in denen wir uns befinden. Und der Afrofuturismus, der geht darüber hinaus sozusagen und erlaubt jenseits dieser Strukturen Zukunft zu gestalten, wo schwarze Menschen schwarz sein dürfen. Ja.
Also es geht quasi nicht nur um Black Excellence, wie das oft manchmal vielleicht verstanden wird, sondern einfach tatsächlich um die Basic Menschenrechte.
Es geht um Basic Menschenrechte, ja, weil Afrofuturismus ist ein politisches Projekt. Das wird ja häufig vergessen. Es ist eng verknüpft mit dem Panafrikanismus oder mit dem Afrozentrismus, also beides eigentlich. Panafrikanismus ist ja die Idee, dass die afrikanische Diaspora zum afrikanischen Kontinent gehört. Und das war ja eine Vorstellung der African Union beispielsweise, was in den 1960er Jahre zur Befreiung und Dekolonialisierung vieler afrikanischer Länder geführt hat, Ghana zum Beispiel. Mhm. Und auf Grundlage der Sankofa-Philosophie konnte dann im Prinzip diese Unabhängigkeit oder die Unabhängigkeitsprozesse eingeleitet werden. Und Sankofa ist einer der Adinkra-Symbole, die im Prinzip sagt, dass wir in die Vergangenheit zurückgehen müssen, die Vergangenheit in die Gegenwart holen, um in der Gegenwart Zukunft zu gestalten. Und das ist ein zirkulärer Kreislauf der Zeit. Ja, dass es dann im Prinzip kein Anfang und kein Ende gibt. Und dass alles, was gewesen ist, also das Vergangene, auch das bestimmt, was Zukunft ist. Und im Gegensatz dazu, der Eurozentrismus beispielsweise, da ist ja Zeit sehr linear. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Es wird ja immer alles sehr isoliert voneinander gesehen. Es gibt wenige Verwobenheiten und in der heutigen Gesellschaft wird nicht genug intersektional gedacht. Wo wir hin müssen, ist von der sozialen Gerechtigkeit zur intersektionalen Gerechtigkeit. Und dann kämen wir der Verwobenheit bestehender Machtstrukturen näher. Und das sollte das Ziel sein, sozusagen.
Ich finde ich richtig krass, weil du vorhin ja angemerkt hast, dass ja schon schwarze Menschen kämpfen schon immer für ihr Recht, was ja natürlich ein Menschenrecht ist, was jedem Menschen eigentlich gehört, aber leider einfach nicht bis heute noch einfach dafür kämpfen müssen. Und ich fand es interessant bei dieser Ausstellung, das hatte mir die Mitarbeiterin erklärt, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen der aktuellen Corona-Situation und der Black Lives Matter-Bewegung und der spanischen Grippe in den 20ern, dass es da eine ähnliche Bewegung gegeben hätte. Also habe ich das richtig verstanden oder wie?
Genau, genau. Nee, das hat sie gut gemacht, sehr gut. Freue ich mich, dass meine Mitarbeiterinnen auf Zack sind. Ja, es ist tatsächlich so, dass The Comet, ne, das ist ja der Titel des Buches, genau. Das ist basiert auf einer Kurzgeschichte von W.E.B. Du Bois. Und W.E.B. Du Bois war ein US-amerikanischer Philosoph, Aktivist und Antirassismusforscher. Mhm. Und er hat während des deutschen Kolonialismus auch in Deutschland studiert, in Berlin, an der damals Friedrich-Wilhelms-Universität, die heutige Humboldt-Uni.
Ah, ja.
Und er war einer der Pioniere des Afrofuturismus. Also er war nicht nur Wissenschaftler und Aktivist, sondern er war auch hat auch Kurzgeschichten geschrieben. Und die ersten spekulativen Kurzgeschichten. Und The Comet ist einer seiner ersten Kurzgeschichten gewesen, was er 1920 geschrieben hat. Ja? Und nur vielleicht eine kurze Zusammenfassung, um den Zusammenhang herzustellen. Also The Comet, ein Komet fällt auf New York. New York wird zerstört. Der einzige Überlebende ist ein schwarzer Mann. Ja? Dieser schwarze Mann zieht los, um weitere Überlebende zu finden und findet eine weiße Frau. Ja? Wir sind im New York der 1920er Jahre, es herrscht Segregation. Am Anfang hat diese Frau extrem Angst vor ihm. Im Laufe der Zeit merkt sie aber, dass sie von ihm abhängig ist, weil sie beiden die einzigen Überlebenden sind. Ne? Und die nähern sich an und es wird im Detail beschrieben, wie sie plötzlich seine Menschlichkeit erkennt. Also jenseits seiner Hautfarbe und optischen oder phänotypischen Erscheinung. Dann ziehen sie zusammen los und gehen auf die Suche nach weiteren Überlebenden und finden den Vater und den Verlobten der Frau. Ja? Und diese wollen sofort Jim, heißt der, Jim lynchen, weil es natürlich auch verboten war, dass schwarze Männer damals sich überhaupt mit weißen Frauen abgeben. Und da rettet Julia ihn und sagt, nein, er hat mir das Leben gerettet sozusagen. Und der Vater lässt ihn dann am Leben, ne? Und drückt ihm Geld in die Hand und sagt, okay, du kannst gehen. Ende der Geschichte. Ne? Das ist wirklich die ganz Kurzfassung. Ne? Aber was im Prinzip W.E.B. Du Bois damit sagen will, ist, dass auch wenn ein Comet auf die Erde fällt, ja, die rassistischen Machtstrukturen, die werden dadurch nicht zerschlagen. Also ganz New York ist zerstört, aber der Rassismus, der eben so tief in der Gesellschaft sitzt, der bleibt bestehen und überlebt diesen Aufprall. Ne? Das ist
also ist er quasi, könnte man sagen, er ist der erste Rassist, es ist das erste rassismuskritische Werk?
Also ob es das erste ist, weiß ich nicht. Das würde ich nie sagen, nicht sagen, weil es ja schon während der Versklavung antirassistische Werke gab von schwarzen Menschen. Aber es war einer der frühen, die definitiv die Soziologie, vor allem die schwarze Soziologie, geprägt hat. Also ja. Du Bois war ja Soziologe, ne? Und er war eben Antirassismusforscher und einer der frühen Antirassismusforscher. Das würde ich sagen, wenn nicht sogar tatsächlich der erste Antirassismusforscher. Das würde ich schon sagen.
Vielleicht kann man das hier mal kurz als Input geben an die ganzen Universitäten, die immer noch Joseph Conrad lesen, stattdessen hier Du Bois zu lesen.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber das Ding ist, diese Geschichte ist 1920 geschrieben, während der letzten Pandemie, ne? Bekannt als spanische Grippe. Ne? Und die lief auch ungefähr 2 Jahre. Das war nach dem Ersten Weltkrieg, breitete sich dann diese Pandemie aus weltweit. Menschen mussten mit Masken durch die Gegend laufen, genauso wie wir jetzt heute.
Und ja, ist ja verrückt.
Genau. Und im Prinzip 100 Jahre später, also wirklich 100 Jahre später, fast auf den Tag genau, wiederholt sich Geschichte. Wir sind also in einem neuen Kreislauf sozusagen, also Kreislauf der Zeit, wie ich versucht habe vorhin zu erklären, das Zeit ist ja nicht linear, sondern zirkulär, wieder angekommen. Und die Frage wäre, was haben wir aus der Geschichte gelernt? Ja? Was haben wir aus der letzten Pandemie gelernt im Kontext von Rassismus? Weil 1920 folgte oder im Zuge der Pandemie erfolgte der sogenannte Red Summer. Und der Red Summer war ein Sommer des politischen Aufstandes, wo weiße Rassisten zahlreiche schwarze Menschen ermordet und gelyncht haben. Und dann sind schwarze Menschen auf die Straße gegangen. Also vergleichbar mit der Black Lives Matter Movement letztes Jahr. Und das sind so viele Zufälle im Prinzip, dass dann über diese Pandemie tatsächlich die Black Lives Matter Bewegung so einen Schub erhielt und die gesellschaftlichen Strukturen sichtbar wurden. Ja, sie sind, wie ich finde, nicht durch Corona verursacht, sondern sie sind ja durch Corona sichtbar geworden. Und dieselben Strukturen, wie vor 100 Jahren da waren, existieren exakt in derselben Form heute noch. Ja. Und was dann im Prinzip Du Bois uns mit dieser Geschichte sagen will, ist, dass Rassismus vom Menschen gemacht ist und dass es den Mensch brauchen wird, um Rassismus abzubauen. Also da kann im Prinzip ein Komet vom Himmel fallen, New York zerstören, Aber das, was Menschen gemacht ist, muss auch von Menschen dekonstruiert werden. Das ist so ein bisschen die Botschaft. Und als dann im Prinzip letztes Jahr im Zuge der Ausstellung, von der du sprichst, wurde das Ganze dann eben über die Kunstwerke, die ich da kuratiert habe, auch nochmal visualisiert. Genau im Prinzip diese Verhältnisse und diese Entwicklung.
Eigentlich krass, dass dieses Konzept also wirklich schon ewig zurückreicht und man, also ich zum Beispiel noch nie so wirklich davon gehört habe, wahrscheinlich aber indirekt, dass sich natürlich auch in der Kunst, Kultur, Musikszene 15er ja auch äußert, zum Beispiel bestes Beispiel der Film, der wann kam er raus, 2018, Black Panther, was ja auch eine Ausdrucksweise von Afrofuturismus ist. Und weil du ja auch vorhin meintest, dass wir praktisch aufzeigen möchten, was wir gelernt haben oder nicht gelernt haben aus der Geschichte, die jetzt 100 Jahre zurückreicht. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, wir haben etwas gelernt, oder sagst du, okay, wir sind immer noch, es gibt immer noch so viel zu tun, das gibt es auf jeden Fall, aber siehst du da irgendwie einen Hoffnungsschimmer? Du sagst, okay, das ist im Vergleich vor 100 Jahren.
Natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Also wir sind ja Gott sei Dank nicht auf demselben Stand wie vor 100 Jahren.
Ja.
Was jetzt den deutschen Kontext angeht, hinken wir im Kontext von Rassismus hinterher. Und da würde ich wirklich sagen, dass wir 100 Jahre zu spät sind. Ja? Also Dinge und Themen, die wir jetzt verhandeln, wurden bereits vor 100 Jahren in den USA verhandelt. Und deswegen sind die Werke von W.E.B. Du Bois aktueller als je. Weil er ist zum Beispiel einer, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, der eben gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, Rasse nicht, also den Rassebegriff nicht auf seine biologische Kategorie zu reduzieren. Weil Rasse als biologisches Konstrukt, wissen wir, ist nicht existent. Aber Rassismus ist real. Ja? Und obwohl es Rasse nicht gibt, tötet es trotzdem. Ja. Und von daher ist es eben wichtig, Rasse als soziale Kategorie verstehen zu lernen. Und leitete damit den sogenannten Racial Turn ein. Wir stehen wirklich vor exakt 100 Jahren ungefähr. Wir stehen in Deutschland genau an dieser Stelle, wenn wir uns die aktuellen politischen Diskussionen anschauen, mit ob der Rassebegriff aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll, weil es ja keine biologischen Menschenrassen gibt, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da in der Hinsicht sind wir sehr spät, ja, und könnten tatsächlich sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und wie du schon sagst, W.E.B. Du Bois ist in der deutschen Soziologie kaum bekannt.
Ja. Gar nicht. Ich habe Soziologie studiert und
ja, ich auch. Ich musste auch lange suchen, um ihn zu finden tatsächlich. Aber er wäre extrem relevant in der heutigen Zeit. Und durch die Arbeit, die ich mache, versuche ich eben vor allem schwarze Philosophen, schwarze Wissenschaftlerinnen, schwarze Feministinnen sichtbar zu machen und im Prinzip ihre sie zu verorten im Kanon, weil wir brauchen dieses Wissen. Ja, also ich meine, das ist ja das, was ich auch in dem Kontext, wenn wir bei der Rassedebatte bleiben, warum ich immer versuche, den Leuten zu erklären, wir müssen nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Aber da es eben schwarze Wissensproduktionen sind, werden diese Ergebnisse nicht anerkannt. Und das ist auch eine Form von Rassismus, den institutionellen Rassismus, was ganz stark in Universitäten herrscht und sich eben in Form von epistemischer Gewalt zeigt. Ja? Also schwarzes Wissen wird nicht anerkannt und hat nicht dieselbe Gültigkeit oder Wissenschaftlichkeit wie eben eurozentrisches Wissen. Und das ist hochproblematisch, weil dann Konzepte beispielsweise von ihrem Ursprung abgelöst werden und dann eben dubiose politische Debatten, wie sie momentan hier geführt werden, entstehen. Ja.
Das hat, glaube ich, auch Art Schäbe immer kritisiert an Joseph Conrads Buch, dass hier so auch in Europa so wahnsinnig gefeiert wird mit Heart of the Darkness und eigentlich nie über wirklich schwarze Soziologen, Philosophen und Theoretiker gesprochen wird im Kontext.
Genau, und da möchte ich auch eine Unterscheidung machen zwischen afrikanischen Philosophen und Philosophen aus der afrikanischen Diaspora. Weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil schwarz wird ja auch immer, oder die sozialpolitische Selbstbezeichnung schwarz wird ja immer auch gerne homogenisiert. Ja. Und wir werden ja dann immer in einem afrikanischen, welchen auch immer, Kontext verortet. Ja. Und ich bin Panafrikanistin und ich glaube tief und fest, dass die Diaspora zum Kontinent gehört. Aber in der Diaspora sind eigene Philosophien entstanden. Und Afrofuturismus ist eine davon, ebenso wie der Panafrikanismus. Das ist ein afrikanisch-diasporisches Konzept. Oder wenn wir das wieder zurückbringen zum Afrofuturismus, der Film Black Panther zeigt es eigentlich sehr schön. Wie der Film ist ja in der Diaspora entstanden und spielt in der Diaspora, in der Vorstellungswelt schwarzer Menschen, wie der afrikanische Kontinent vielleicht in 100 oder 1000 oder ich weiß es nicht, Jahren sich vereint hat. Das sehen wir an der Szene, wo die ganzen unterschiedlichen Völker auf diesem Berg stehen und sich vereint haben sozusagen. Das ist der Grundgedanke des Panafrikanismus. Aber es ist ein afrodiasporischer Gedanke. Und das finde ich halt wichtig, weil viele Leute das ja kritisiert haben. Oh, so ist es ja auch gar nicht in Afrika. Das war auch keine afrikanische Vision, sondern eine afrodiasporische Vision. Und da gibt es Unterschiede.
Das finde ich auch interessant, weil du sagst, also würdest du dann sagen, ich meine, gerade du hast ja auch eine krasse Vita auch und hast so viel Expertise, die du mitbringst, dass du aber Probleme hattest, dass hier in Deutschland wirklich für dich irgendwie, dass es so appreciated würde, wenn du jetzt bei den USA leben würdest, dass es auf jeden Fall anders wäre? Könnte man das so sagen?
Ja, das ist sogar so, weil ich bin regelmäßig in den USA, also bis Corona kam tatsächlich, habe ich viele Vorträge da gehalten, unterrichtet. Ich war auf Filmtour mit meinem Film Millis Erwachen für 2 Monate durch die USA. Und ich würde sagen, dass seit den 1990er Jahren schwarze deutsche Geschichte intensiv rezipiert und geforscht wird in den USA. Seitdem das die englischsprachige Übersetzung von Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte entstanden ist. Und da wird mehr Arbeit gemacht und mehr geforscht zu schwarzer deutscher Geschichte in Deutschland selbst. Hier in Deutschland ist es eigentlich interessant zu beobachten, dass ich würde schon so was sagen, seit Jahrzehnten immer eingeladen werde, in Universitäten zu referieren, Vorträge zu halten, an irgendwelchen Forschungsprojekten mich zu beteiligen. Aber einen Job geben sie mir nicht. Ne? Es ist halt immer dieses Ding, ja, wir sind immer noch die Gastarbeiterinnen, wenn ich den Begriff benutzen darf.
Ja, ja.
Wir sind eingeladen, unser Wissen dazulassen und dann wieder zu gehen. Und dieses Wissen wird dann letzten Endes tatsächlich missbraucht, ja, in der Form, dass es sich andere weiß positionierte Wissenschaftlerinnen für ihr eigenes Fortkommen nutzen.
Würdest du sagen, dass der Unterschied zu den Vereinigten Staaten der ist, dass dort einfach die Forschungsgelder eher da sind und hier in Deutschland das einfach nicht, nicht vorhanden ist, aber dass das nicht unterstützt wird finanziell, die Forschung?
Die Resources ist definitiv ein ganz gravierender Punkt. Und auch Facilities. Ne? Es braucht ja Einrichtungen, du brauchst ja Raum sozusagen. Raum, Geld, Zeit, das sind ja immer diese Marktfaktoren, hätte ich gesagt. Aber wir haben ja auch in den USA eine lange Institutionalisierung von schwarzen Studien, was ja in der Civil Rights Movement sozusagen begann in den 1960er Jahren. Also in der Hinsicht sind sie auch schon sehr viel weiter, tatsächlich Diversität zu leben und nicht nur darüber zu reden. Diversität ist ja nicht das Ziel. Das ist ja das, was Deutschland immer falsch macht, sondern es ist der Anfangspunkt. Ja. Eine, Ne? Wir müssen ja bei Diversität anfangen und nicht sagen, oh, wir haben jetzt einen Mitarbeiter of Color, jetzt sind wir divers. Ja? Also die rollen ja das Ganze verkehrt rum auf hier. Ne? Diversity war ja ein Widerstandskonzept, ja? Was letzten Endes Erzielen Gleichberechtigung als Ziel hatte. Und ist der Startpoint ist sozusagen in der Multiperspektivität, was eben Diversity heißt, und nicht das Ziel. Also wir verdrehen hier in Deutschland immer gerne Konzepte. Wenn sie hier ankommen, sie werden dann entpolitisiert und weiß gewaschen. Ja, und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Dadurch werden dann eben Phänomene wie Rassismus, wie auch lange Zeit Sexismus auf eine individuelle Ebene reduziert. Dann gibt es irgendwann eine Quote und dann fangen alle an zu schreien, warum sich die Strukturen nicht verändern, ne? Und merken nicht, dass wir an der falschen Stelle angesetzt haben. Wenn wir natürlich Strukturen verändern wollen, dann müssen wir auf der strukturellen Ebene ansetzen. Und dann wären wir auch schon bei meinem neuen Buch, weil ich glaube, ich habe mich darin ausgelassen. Ja, ich habe mich nach dem Sommer letzten Jahres so geärgert über die Art und Weise, wie das Thema Rassismus hier in diesem Land verhandelt wird. Es wird so reduziert auf Einzelerfahrungen. Und Einzelerfahrungen sind wichtig. Erfahrungswissen ist wichtig, um eben auch Alltagsrassismus ahnden zu können. Aber ja. Rassismus ist mehr als das. Mehr als die Summe einzelner Rassismuserfahrungen. Rassismus ist strukturell. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich rede mir den Mund fusselig. Ich schreibe das jetzt einfach mal auf und habe jetzt ein Grundlagenbuch nochmal geschrieben.
Also was ja, das wird jetzt im April rauskommen, oder?
Genau, das kommt am 23. April im Atrium Verlag und kann schon vorbestellt werden. Und ich glaube, die größte Herausforderung an diesem Buch für mich war, dass ich die breite Masse erreichen wollte und wirklich versucht habe, meine Wissenschaftssprache runterzubrechen.
Oh, das ist sehr schwierig, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ja, hast du denn auch Handlungsmaßnahmen in deinem Buch?
Nee, weil wir müssen ja erstmal überhaupt das Problem erkennen, bevor wir Lösungsansätze suchen. Und das ist ja genau mein Argument, dass bevor wir können ja nicht lospreschen und sagen, wie jetzt der Kabinettausschuss für Rechtsextremismus und Rassismus einen 89-Punkte-Plan aus dem Hut ziehen, aber nicht wissen, was Rassismus ist. Und dieses Buch erklärt erstmal die Strukturen des Rassismus. Und dann in einem nächsten Schritt, vielleicht kommt irgendwann Teil 2, können wir uns über Lösungsansätze unterhalten. Vorher nicht.
Ja, das merkt man auch, wenn man die ganzen Diskussionen sich, finde ich, anschaut, dass wir, also es ist halt unsere deutsche Art wahrscheinlich auch hier, ne? Wir wollen immer direkt Lösung. Wir können gar nicht erst über etwas reden und das Problem einfach benennen, sondern es müssen auch immer direkt Lösungen genannt werden.
Ganz genau. Und das ist wirklich ein Problem, vor allem, wenn diejenigen, die die Definitionsmacht in dieser Thematik haben, nicht von Rassismus betroffen sind, dann ist es hochproblematisch, ja.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also, ja, 30. April ist ja schon bald. Das wäre auf jeden Fall anschaffen. Es ist, ich glaube, ist es aber dann für dich auch so eine Art, weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch super frustrierend ist, vor allem, wenn man auch so viel schon geschafft hat in seinem Leben und dabei immer wieder um diese Anerkennung irgendwie indirekt kämpfen muss oder sie einfach nicht bekommt, die einem zusteht. Und einfach dieses Thema einen natürlich auch, es ist super kräftezehrend. Also ich merke das auch durch unsere Arbeit, dass wir manchmal wirklich auch erschöpft sind. Und ich will gar nicht wissen, wie es dann auch Menschen geht, die wirklich krass aktiv sind, die auch noch vielleicht noch krasser von Rassismus betroffen sind. Es ist für dich auch so eine Art, irgendwie um diesem Ohnmachtsgefühl auch entgegenzukommen, indem du das vielleicht auch alles aufschreibst, weil du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Wie gehst du damit um?
Ja. Das Schreiben ist ja tatsächlich eine schwarze feministische Strategie. Ne? Also da haben schon Feministinnen, schwarze Feministinnen wie Audre Lorde oder Patricia Hill Collins schon darüber geschrieben. Und zwar ein ganz konkretes Beispiel. Wir mussten uns ja erst, in Englisch sagt man, write yourself into existence. Ne? Also durch Selbstbenennungen konnten wir ja überhaupt existieren. Vorher waren wir ja gar nicht da. Ja. Und deswegen war das Schreiben schon immer eine Handlungsstrategie, eine schwarze feministische Handlungsstrategie, um eben auch Politik zu machen, ohne Teil des Systems zu sein. Ne? Also ohne sich auch vor allem, es gibt ja unterschiedliche Strategien, entweder kannst du gegen Narrativ schreiben oder du kannst, und das ist jetzt, um das mit dem Afrofuturismus zu verbinden, da schreibst du nicht entlang bestehender Strukturen, sondern frei davon. Und das ist ein anderes Schreiben. Ne?
Ja. Das ist, finde ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also so, wenn es geht, also mir geht es zum Beispiel so, wenn wir nur ein Posting zum Beispiel veröffentlichen oder wenn wir auch in dem Podcast hier sitzen und uns darüber unterhalten. Das war ja auch so der Auslöser für mich und Sarah, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach anfangen, irgendwie unsere Stimme zu benutzen, einfach um darüber sprechen zu können, wie wir uns hier fühlen in Deutschland, wie sich andere fühlen, was wir dagegen tun können. Aber einfach, wie du schon sagst, Natascha, es benennen. Ich glaube, gerade je älter ich werde, desto bewusster werden mir auch einfach die Strukturen hier, desto bewusster wird mir auch, was Rassismus überhaupt bedeutet, weil ich das mit 15 noch gar nicht greifen konnte oder weil es auch einfach nicht die Benennungen gab, weil man jetzt auch so viele tolle Bücher dazu hat, tolle AutorInnen, WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen und das wirklich konkret und präzise benennen können und du sagst, hey, stimmt, das war schon immer da, aber ich wusste einfach nicht, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich meine Gefühle zeigen kann oder das eben benennen kann. Deswegen ist es super, super wichtig, dass wir unsere Stimme auch wirklich nutzen und wir auch eben so divers sind und jeder hat natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise, aber ich finde, wir können natürlich keine homogene Sichtweise auf bestimmte Thematiken haben, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Ich glaube, es ist einfach wichtig, verschiedene Aspekte mit reinzugreifen, die natürlich super wichtig sind, weil jeder anders davon betroffen ist, von Rassismus auch, um letztendlich das Ziel, Rassismus dauerhaft in der Gesellschaft zu bekämpfen.
Das hast du echt schön gesagt. Was ich ergänzen würde, ist auch, Rassismus ist keine Meinung. Genau. So, ja. Und das ist das, was hier fehlt an Erkenntnis in diesem Fachgebiet. Es ist wirklich ein wissenschaftliches Phänomen inzwischen, was faktisch erklärt werden kann. Es ist keine Meinung, dass ich finde das und meiner Meinung nach ist Rassismus das und das, sondern es ist faktisch erklärbar, was Rassismus ist. Und ich bin es so langsam leid, immer Argumente zu hören, die nicht auf Fakten basiert sind. Also diese Debatten führe ich nicht mehr. Ja? Ja. Aber ich bin der Meinung, dass, wo ich irgendwie sage, nein, wir müssen anerkennen, dass wie die Virologie oder Ethnologie oder Biologie oder was es alles für Disziplinen gibt, auch Antirassismusforschung eine Forschung ist, ein anerkannter Fachbereich. Und das ist das, was in Deutschland fehlt.
Ja, absolut. Ich glaube, das wird auch immer runtergebrochen, dass das Emotionen von uns sein und wie du gesagt hast, einfach nicht eine Forschung ist.
Ganz genau. Es ist so ungefähr, wenn du Zahnschmerzen hast. Ne? Ich bringe immer gerne dieses Beispiel. Ja? Du hast Zahnschmerzen und du gehst erstmal mit den Zahnschmerzen zum Bäcker, weil du denkst, ich gehe jetzt mal zum Bäcker, der hat ja auch Zähne, wa? Weißt du? Und dann denkt er sich, wunderst du dich, stehst da bei der Bäckerei und unterhältst dich jetzt mit dem Bäcker über deine Zahnschmerzen, weil du der Meinung bist, erklären zu können, wie diese Zahnschmerzen entstehen, weil er ist ja schließlich oder sie ja Bäckerin. Ja? So. Du checkst dann irgendwann, okay, warte mal, hier stimmt was nicht. Ja? Dann denkst du, ich muss natürlich zum Zahnarzt mit meinen Zahnschmerzen, weißt du? Dann gehst du mit deinen Zahnschmerzen zum Zahnarzt, aber du fängst auch dort an, mit dem Zahnarzt über seine oder ihre Zahnschmerzen zu sprechen und nicht über das Fachexpertise. Und das ist, so gehen wir mit Rassismus um hier. Ja? Also wirklich Expertinnen in diesem Bereich werden gar nicht gesehen und gar nicht gefragt. Und jeder, der mal irgendwo Zahnschmerzen hatte, wird zur Expertin der Zahnmedizin. Und das ist ein Problem.
Das hast du auch sehr schön, das muss ich mir merken, das Beispiel mit dem Zahnarzt und den Zahnschmerzen. Das bringt es auf jeden Fall sehr gut on point.
Genau, das ist das, was halt hier passiert. was ich vorhin auch schon als epistemische Gewalt beschrieben habe, was ganz klar eine Form des institutionellen Rassismus ist.
Ich wollte dich fragen, ob du glaubst, dass wir oder dass Rassismusforscher nicht angefragt werden oder die wirklichen Experten nicht angefragt werden, weil es unangenehm ist oder weil Rassismusforscher für, sagen wir mal, die deutschen Politiker oder die Gesellschaft unangenehm sind. Unbequem vielleicht.
Also zuerst will ich sagen, dass es einen Unterschied zwischen Rassismusforschung und Antirassismusforschung gibt. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Weil Rassismusforschung, wie wir sie auch an einigen Universitäten in der Soziologie haben, wird aus einer Machtposition herausgemacht. Und wenn du natürlich aus einer Machtposition versuchst, deinen blinden Fleck zu untersuchen, wird es ja nichts, ne? Weil Rassismus ist ja etwas, was Machtverhältnisse und Machtstrukturen entstehen lässt. Und du kannst dann natürlich aus einer Machtposition nicht deine Strukturen sehen, sondern du siehst die Strukturen aus der antirassistischen Perspektive, also aus einer schwarzen Position zum Beispiel. Ja.
Ja.
Und da müssten wir Antirassismusforschung machen. Das ist das, was hier fehlt. Weil als Antirassismusforscherinnen nehmen wir die Strukturen in den Blick und nicht das individuelle Handeln einzelner Menschen. Und die Forschung, also Antirassismusforschung, die gibt es in Deutschland nicht. Und das ist halt extrem wichtig. Ne? Weil es geht nicht darum zu sagen, das dürfen nur schwarze Menschen machen. Ne? Es gibt ja immer wieder diese Diskussion und aktuelle Debatte ist ja mit Amanda Gorman und die Übersetzung, warum soll das eine schwarze Person machen? Weil eine schwarze Person einen anderen Blick auf die Strukturen hat. Das ist einfach eine andere Perspektive auch auf die Welt. Ne? Und das finde ich halt extrem wichtig und das liefert eine weiße Person nicht. Und ich bin der Meinung, dass weiße Menschen einfach aufhören müssen, Objektivität und Neutralität auch in ihrer Forschung für sich zu beanspruchen. Weil sie sind nicht objektiv und sie sind nicht neutral. Sie schreiben, sie forschen, sie erzählen aus einer ganz bestimmten Perspektive und haben einen ganz, ganz bestimmten Blick auf die Welt. Und solange das nicht anerkannt wird, drehen wir uns hier ständig im Kreis und werden Rassismus auch strukturell nicht abbauen können.
Ja, ich finde, das merke ich immer wieder, wenn ich in der Uni bin und Paper lesen muss, dass wenn ich amerikanische Paper lese, dann ist da tatsächlich auch, wird das geschrieben, dass aus welcher Perspektive und welchen Privilegien man gerade schreibt. Und in Deutschland ist das immer dieser Anspruch, nee, alles ist sehr neutral und alles objektiv.
Genau, genau.
Das erinnert mich auch an unser Studium zurück. Sarah, auch in Bamberg haben wir zusammen Orientalistik studiert und ich habe selber Eltern, die aus Syrien kommen und habe natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive auf Themen, die zum Beispiel mit dem Islam oder mit der syrischen Kultur zusammenhängen. Und mich hat es mir extrem gestört, dass wir da eben auch eine sehr eurozentrische Sichtweise oder dass wir haben, dass wir AutorInnen heranziehen, die eher westlich geprägt sind und aber nie Bücher aus dem arabischsprachigen Raum als Quelle zitieren. Und mich hat das immer sehr, sehr gestört, weil du es schon sagst, Natascha, dass man eben überhaupt das gar nicht fühlen kann, die Kultur, die Geschichte, die Religion, alles, was damit zusammenhängt. Das hast du ja auch genauso wie in den deutschen Talkshows, wenn dann irgendwie über, keine Ahnung, Islam in Deutschland gesprochen wird, dann sitzen da auch ein paar weiße Deutsche, die dann darüber sprechen, ob wir Islam in Deutschland brauchen oder nicht. Ich mir dann klar, da doch mal jemanden renommierten ein, jemanden WissenschaftlerInnen ein, die eine Expertise in dem Fach haben. Und ich glaube, das zieht sich in alle Gebiete durch, was natürlich auch super frustrierend ist und auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langer Weg ist.
Absolut. Meistens werde ich an dieser Stelle gefragt, ja, heißt das denn beispielsweise, dass weiße Personen nicht über die Versklavung schreiben sollen? Ne? Und darum geht es ja nicht. Denn an der Versklavung beispielsweise waren ja weiße Personen beteiligt. Sie sollen ja über die Versklavung schreiben und welche Rolle weiße Personen da drin hatten. Ne?
Ja.
Und nicht welche Rolle schwarze Personen und wie sich der Versklavte vielleicht gefühlt haben könnte als. Und das sind tatsächlich Geschichten, die auch im Antirassismusdiskurs fehlen. Ne?
Ja.
Historische Aufzeichnungen des Weißseins. Ja? Weil Weißes heißt es dann ja immer, ja, aber das ist ja doch selber rassistisch und ist das nicht Segregation? Nein, I'm calling you in. Ja? Schreibt doch aus eurer weißen Perspektive zu Rassismus. Schreibt doch aus eurer weißen Perspektive zum Orientalismus oder welche Konzepte ihr auch irgendwie hier erfunden habt. Was ist nämlich, wo sich das Weißsein darin befindet? Ja, also wir brauchen diesen Art der Empathie in den Wissenschaften nicht mehr. Also da muss sich wirklich einiges ändern.
Ja. Das können wir auch schon anfangen, wenn wir überhaupt mal in unserer Schule die Geschichte umkrempeln und über Kolonialismus sprechen.
Genau, zum Beispiel.
Ja, voll. Also wenn ich mir überlege, ich angefangen habe, mich wirklich bewusst mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Ich meine, in der Schule wurde uns immer Kant als der Philosoph schlechthin dargestellt. Und erst zum Alter merke ich, Alter, Kant war ich voll der Rassist. Also, dass man das einfach in der Schule nicht beigebracht bekommt. Und dass so ein verzerrtes Bild einfach einem vermittelt wird und ich hoffe natürlich, dass das sich in den nächsten Jahren ändert, aber da sehe ich momentan wirklich mit Bauchschmerzen entgegen, wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht meine Kinder das immer noch, dass man das eigentlich selber studieren muss, um das herauszufinden, finde ich super traurig und das ist nicht mein Anspruch an ein Bildungssystem. Wie wäre jetzt so eine Frage an dich, Natascha, also letztendlich geht es ja um Afrotourismus, ja, um mehr Vergangenheit und Gegenwart mit dieser fiktiven Zukunft verknüpft und dabei versucht wird, die Frage zu beantworten, wie ja dann diese alternative Welt ohne Rassismus und ohne Unterdrückung aussehen würde.
Das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit, Moment, weil das ist echt ganz wichtig, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir gehen in die Vergangenheit zurück und rekreieren vergangene Zukünfte. Das ist auch afrofuturistisch.
Ja. Also so eine Dystopie dann. Genau. Also so wirklich, das wäre ja dann ein Horrorszenario, oder?
Nee, weil der Unterschied zum Beispiel zwischen Science Fiction und Black Speculative Thought beispielsweise, ist, dass wir im Afrofuturismus oder im schwarzen Spekulativen sozusagen die Apokalypse schon erfolgt ist. Die Apokalypse war ja das Ma'afa, ne? Der Mord an Afrikanerinnen, die Versteuerung auf der Welt. Das ist ja schon passiert. Ja. Und im Science Fiction warten wir drauf. Ja, wir warten auf irgendwas, da fällt irgendwas irgendwie auf die Welt verändert sich, blablabla. Das ist Science Fiction. Das ist ja eigentlich präapokalyptisch, ne? Mhm. Das heißt, dass, da wir schon in der Nachzeit sozusagen angekommen sind, können wir auch zurückgehen und die Zukunft, vergangene Zukunft verändern, damit das Ma'afa nicht passiert. Das ist auch afrofuturistisch. Okay, ne? Also wir können in die zukünftige Zukunft oder wir können in vergangene Zukunft. Ne? Also da, weil eben Zeit nicht linear ist im Afrofuturistischen. Mhm. Das ist ja halt das Schöne. Du kannst eine Zeitreise machen, was auch ein klassisches Element ist, gerade für Science Fiction und afrofuturistische, welcher Art auch immer, Form, ne? Durch die Zeit zu reisen, in die Vergangenheit zu gehen, Dinge zu verändern, damit die Gegenwart sich verändert und so weiter. Das sind ja klassische Tools.
Das wäre so schön, wenn man in Zeit zurückreisen könnte. Ich würde so viele Dinge anders
machen. Ja, und das andere, der zweite Ansatz ist, wie du sagst, dann zu sagen, wir kreieren Zukunft, ne?
Ganz und klassisch. Und auf den Ansatz betrachtet deine, meine, was mich interessiert, wie würde für dich diese Welt aussehen, wenn eben schwarze Menschen selbst bestimmen könnten, wie und wo sie ihre Zukunft gestalten? Was wäre für dich die perfekte Welt? Wie würde das ausschauen? Was müsste sich ändern?
Ah, die perfekte Welt, die hätten eine komplett andere Gesellschaftsform. Ne? Also strukturenlos, institutionslos. Also wir hatten weder Polizei noch Lehranstalten. Wir hätten keine Schulen, keine Universitäten. Wir würden lernen, ne? Und lehren, ja, aber in einer ganz anderen Form. Wir hätten keine Polizei, wir hätten kein Geld, das finde ich auch ganz wichtig. Wir hätten auch keinen Kapitalismus, ne? Also kein Marktwirtschaftssystem, wie wir es hier haben. Wir hätten müssten auch nicht arbeiten. Also arbeiten, ja, aber wir werden nicht gezwungen zu arbeiten, um zu überleben. Das finde ich halt ist der wesentliche Unterschied. Ne? Also wir müssen ja schon unsere Kreisläufe in Gang halten, würde ich sagen, aber wir werden nicht dazu gezwungen. Wir wären, es würde Gleichheit herrschen, also intersektionale Gleichheit, und Würde und Ehre oder Moral vielmehr wären wieder oben auf der Agenda. Also wir sind irgendwie so an einem Punkt angekommen, wo ich mich eigentlich frage, was die Werte dieser Gesellschaft sind. Ja, also wenn wir immer noch täglich um unsere Würde buhlen müssen. Ne? Und dementsprechend bräuchten wir ja auch keine Gesetze. Ne? Wir bräuchten weder ein Grundgesetz noch sonst irgendwas, weil wir einfach in Liebe leben. Ne? Also
spread love, das wäre schön. Ja,
ne? Jede Person kann sein, was er oder sie sein will. Ne? Ob, also Schwarz und Weiß und POC und was auch immer steht wirklich gleichberechtigt nebeneinander. Ne? Es gibt zahlreiche Gender-Identitäten und Sexualitäten und hast du nicht gesehen. Also das ist meine utopische Form von Gesellschaft, ja.
Das ist eine schöne Vorstellung.
Ja,
und ein Ziel, das wir an dem wir arbeiten müssen.
Ja. Es klingt so einfach eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wie simpel, und das sind einfach so Bedürfnisse, die jeder Mensch eigentlich auch hat, dieses Lieben und sich gleich fühlen, gleichberechtigt zu sein, und doch ist es so verdammt schwer, es ist dann umzusetzen. Aber ich glaube, man muss versuchen, trotzdem optimistisch zu bleiben, zu hoffen und weiter zu arbeiten, seine Stimme zu erheben und auf diese Zukunft hinauszubauen. Es ist noch ein langer Weg, aber
wir arbeiten dran. Das ist
nicht unmöglich, genau. Wir arbeiten dran. Wie man sagt im Arabischen, Inshallah.
Oder Becher.
Oder Becher, genau. Hoffentlich klappt das. Das ist echt immer. Ja, ich kriege jetzt richtig Lust auf so einen Science-Fiction-Film, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Vorher war das immer so gar nicht mein Genre. Aber jetzt mit diesem Blick auf Afrofuturismus, glaube ich, schaue ich mir solche Filme jetzt auch ganz anders an und verstehe die auch ganz anders.
Ja, da ist eine ganze Philosophie, die dahinter steckt. Genau. Das finde ich halt auch extrem wichtig. Also es ist nicht immer nur Hollywood, Schinken und Konsum.
Genau. Ja,
sondern da stecken wahre Botschaften drin.
Das ist jetzt bald Wochenende, weiß ich schon, was ich mir ein bisschen Popcorn und dann geht's los, gebe ich mir die ganze Palette mal und ich interpretiere das natürlich dann ganz anders. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich super, super spannend, das Thema. Ich glaube, da könnten wir Stunden darüber quatschen, weil das so vielfältig und so divers auch ist. Gibt es vielleicht dann irgendwann dann ein Buch Afrofuturism 3.0, 4.0 oder immer wieder weitergeht.
Wer weiß.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf das neue Buch, was rauskommt.
Auch. Das heißt, Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Und genau. Du hast gesagt, am 23. April kommt es raus. Wir sind gespannt. Das kommt auf jeden Fall auf unsere Buchliste. Auf eure sollte es auch. Und ein weiteres Buch, das du auch erwähnt hast, war May Sisters. Das ist genau, die zweite Auflage.
Ja, aber das Buch heißt Sisters and Souls.
Oh, Sisters and Souls, okay. Mhm. Und das ist zum Gedenken an die afrodeutsche Dichterin May Ayem.
Genau.
Mhm. Genau, und das Buch zu Afrofuturismus war Afrofuturismus 2.0. Und ihr findet alle Bücher auch nochmal in den Shownotes verlinkt.
Genau. Und auf Insta, also wir werden das auf jeden Fall nochmal publishen, das ist ja da. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, Leute. Wir können es euch nur ans Herzen legen, wenn ihr mal wieder auch was Neues lernen möchtet. Ich habe da super, super viel dazu gelernt, weil ich das, wie gesagt, das war die Ausstellung, das war so der ausschlaggebende Punkt. Ich habe auch erst mal deinen Namen gehört, Natascha. Ich sage, hey, cool, wir müssen auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit dir machen, darüber quatschen, weil wenn nicht mit dir, mit wem dann? Es gibt natürlich super viele andere Experten dann auch auf dem Gebiet, aber ich fand die Ausstellung einfach so toll. Ich dachte mir, okay, das ist bestimmt ein interessanter Talk.
Vielen Dank. Und
wir hoffen auch nicht, das letzte Mal gewesen sein wird.
Ja.
Ja. Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir vor allem auch viel, viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Und wir sind gespannt, was noch alles folgen wird von dir. Leute, abonniert auch auf jeden Fall ihr Instagram, lest die Bücher, checkt mal ihre Arbeit dazu ab. Es ist super interessant. Und vielleicht auch die Ausstellung, die hoffentlich klappen wird in diesem Jahr. Je nachdem, wie sich das entwickeln wird.
In diesem Jahr.
Genau.
In diesem Jahr. Also am 15. Mai
werde ich in Osnabrück eine Ausstellung mit und von schwarzen Feministinnen, schwarzen Frauen machen. In der Galerie Hase 29. Und seit meinem Film suche ich tatsächlich Millie. Millie ist ja das schwarze Model von Ernst Ludwig Kirchner gewesen. Und es gibt kaum Informationen zu ihrer Person. Und das habe ich ja mir zur Aufgabe gemacht, jetzt sie zu finden. Und im Rahmen dieser Forschung gibt es jetzt sozusagen einen weiteren Teil des Millie-Sagas, was eben in Form dieser Ausstellung in Osnabrück kommt. I am Millie. Wo es wird cool. darum wirklich geht, dass schwarze Künstlerinnen die Fragestellung der schwarzen feministischen Identität in Deutschland nachkommen.
Und Carmen, gibt es auch eine Möglichkeit, das online zu verfolgen? Oder
muss man wir müssen tatsächlich schauen, wie wir in Corona-konform damit umgehen. Hm. Es gibt auf jeden Fall ein Begleitprogramm mit einzelnen Streams und so weiter und so fort. Und das könnt ihr auf der Homepage von Hase 29, so heißt die Galerie, ist nämlich in der Hasestraße, okay. in Osnabrück.
Mhm. Oh, super interessant, muss ich mir mal vormerken. Hase 29, 15. Mai. Ihr habt es gehört, Leute, also wenn ihr noch Zeit habt und nichts vorhabt und es ist auf jeden Fall super, super interessant.
Oder in der Gegend seid.
Genau, dann kommt mal rum.
Super. Ja, gut, dann nochmals vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Und ja, bis vielleicht in live
ja, mal wieder. Ja, das wäre super schön. Genau, also
das wäre sehr, sehr schön. Dann,
genau, und auch falls ihr, liebe Hamamis, Feedback oder Fragen zu der Folge habt, schickt uns dann jederzeit gerne auch eine DM. Und wie gesagt, wir lesen vor allem Nataschas Buch bzw. Bücher, eben auch zum Thema schwarzer Feminismus unter anderem. Folgt ihr auf Insta und wir freuen uns, wenn wir euch wieder in 3 Wochen hören. Habt einen guten Start in den Tag. Salam.
Salam.